NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs und dies sind einige unserer Themen. Die iranische Fluglinie Mahan Air darf ab sofort keine deutschen Flughäfen mehr anfliegen. Warum, sagen wir Ihnen gleich. Deutschland schiebt mehr Flüchtlinge in andere EU-Staaten ab. Die Hilfsorganisation Oxfam, die warnt vor einer wachsenden Kluft zwischen Armen und Reichen. Dazu auch unser Kommentar. Und die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben begonnen mit harten Fronten. Zunächst aber ganz klar. Da schalten wir jetzt natürlich nach London, denn dort hat Premierministerin Theresa May heute Nachmittag ihren Plan B für den Brexit vorgelegt. Vergangene Woche war das bisher ausgehandelte Abkommen ja im britischen Parlament mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Anne Demmer ist unsere Korrespondentin in London. Frau Demmer, wie sieht denn dieser Plan B von Theresa May nun aus?
Naja, im Wesentlichen hat sich eigentlich nicht viel verändert. Sie hält weiterhin an ihrem Plan, an ihrem Brexit-Abkommen fest. Das heißt, Plan B ist eigentlich Plan A, muss man sagen. Oppositionelle Labour-Chef Jeremy Corbyn spottete auch, es ist ja wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Und in der Tat hat sie nichts Wesentliches präsentiert. Sie will erneut an den sogenannten Backstop ran, die Notfalllösung, die eine harte Grenze, eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermeiden soll. Damit geht sie eindeutig auf die Tory-Brexiteers und ihren kleinen Koalitionspartner, die nordirische DUP, zu, in der Hoffnung, dass die den Deal am Ende doch unterstützen, also dafür stimmen. Also das heißt, mit denen wird auch in den nächsten Tagen gesprochen und man will sehen, wie eine größtmögliche Unterstützung erreicht werden kann. Das heißt, sie geht nochmal zur EU zurück, um weitere Konzessionen beim Thema Backstop zu bekommen. Und diese Klausel steht ja in dem Austrittsabkommen, das ja rechtlich bindend ist. Und da hat die EU aber auch schon gesagt, dass das Abkommen nicht mehr geöffnet wird. Insofern ist die Frage, was sie da überhaupt erreichen will.
Mal ganz dumm gefragt, was hat denn Theresa May die ganze Zeit dann gesagt im Unterhaus? Sie hat da geredet eine ganze Weile.
Sie hat vor allen Dingen gesagt, was sie nicht will. Sie hat gesagt, dass sie auf keinen Fall eine Verlängerung des Artikel 50 will, also die Verschiebung des Brexit, das ist nicht mit ihr zu machen. Sie hat gesagt, dass sie auch ein zweites Referendum, das hat sie in der Vergangenheit vielleicht härter formuliert, da hat sie gesagt, naja, es ist sicher nicht günstig, ein zweites Referendum. Und auch da muss man tatsächlich sagen, ein zweites Referendum, so wie es aussieht, würde auch keine Mehrheit im britischen Unterhaus derzeit bekommen. Und auch in der britischen Bevölkerung ist es durchaus umstritten. Also beziehungsweise es hat sich in den letzten zwei Jahren seit 2016 gar nicht so viel getan. Derzeit sind es, glaube ich, so ungefähr 55% der Briten, die für ein zweites, den Verbleib in der EU wären und 45%, die einen Brexit weiterhin befürworten. Also die Gesellschaft ist weiterhin gespalten.
Was gäbe es denn überhaupt für eine Option, die May ziehen könnte, mit der sie sowohl die Gegner aus den eigenen Reihen als auch die Opposition zufriedenstellen würde?
Das ist das Problem. Also wie gesagt, sie setzt im Moment eindeutig darauf, ihre eigenen Leute irgendwie in Schach zu halten und die zu überzeugen, dass sie doch für ihr Brexit-Abkommen stimmen. Und das ist die Schwäche auch der Gegner, der Opposition. Also die oppositionelle Labour-Partei war bislang auch nicht in der Lage, einen mehrheitsfähigen Vorschlag zu präsentieren. Sie setzen ja darauf, auf den Verbleib in der Zollunion, eine große Nähe zur EU. Aber wie gesagt, also auch dafür gibt es keine Mehrheit im Unterhaus. Und das ist wiederum Mays, das läuft May natürlich rein. Insofern, sie setzt auf Zeit und baut dieses Drohszenario auf. No Deal Brexit, also ein Austritt ohne Abkommen oder eben gar kein Brexit, was für die Brexit-Hardliner natürlich schrecklich wäre. Und sie hofft, dass sie Abgeordneten in letzter Sekunde einfach einknicken und doch für ihr Abkommen stimmen.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Erstmal vielen Dank für diese Einschätzung aus London, Anne Demmer. Was immer jetzt rauskommt in London, das muss ja schließlich von den anderen 27 EU-Mitgliedstaaten dann auch abgesegnet werden. Darum fragen wir jetzt Astrid Korall, unsere Korrespondentin in Brüssel. Gibt es denn auf das, was May vorgelegt hat, jetzt schon Reaktionen aus Brüssel?
Ja, die gibt es, aber es sind noch nicht besonders viele, muss man auch sagen. Ich glaube, mancher ist da auch zurückhaltend, weil er auch nicht mit einem neuen, konkreten Plan B heute tatsächlich gerechnet hat, mit einem großen Wurf. Und die, die sich geäußert haben, die sind doch offenbar auch enttäuscht. Also Markus Ferber zum Beispiel, das ist der Europaabgeordnete von der CSU, der hat auf Twitter geschrieben, dieser Plan von Theresa May, der mache einen harten Brexit wahrscheinlicher. Und May und auch die britische Regierung, die flirteten weiter mit einer ökonomischen Katastrophe. Jetzt sei es höchste Zeit, vernünftig zu werden. Und für Jo Leinen, das ist der Europaabgeordnete von der SPD, für den hat Mays Rede die EU eben auch keinen Zentimeter weitergebracht. Er sagt, das ist auch gar kein Plan B.
May will ja noch mal mit Brüssel sprechen und hat die EU aber bisher Nachverhandlungen strikt abgelehnt. Ist das immer noch so?
Ja, also es sieht auch weiterhin danach aus. Die EU lehnt diese Nachverhandlungen weiterhin ab. Ein Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk, der hat erklärt, es habe sich ja auch nichts geändert. Man sei aber immer bereit, sich zu treffen und zu reden. Theresa May, das muss man wissen, die war ja auch schon im Dezember hier in Brüssel und hat versucht, mehr Zugeständnisse von der EU zu bekommen, gerade eben bei diesem Thema Backstop. Das hat damals schon nicht geklappt. Heute muss man allerdings auch sagen, da gab es hier in Brüssel auch mal kurz leichte Irritationen, denn die Außenminister, die tagen hier, und der polnische Außenminister, der hat heute den Vorschlag gemacht, dass man diesen Backstop doch auf 5 Jahre befristen könnte. Aber da gab es von seinen Kollegen dann auch gleich Kontra. Da hieß es dann, das sei kein Thema. Und Heiko Maas, das ist ja der deutsche Außenminister, der hat auch gleich erklärt, davon hält er gar nichts. Und das ist jetzt eben im Gegenteil sehr wichtig ist, dass diese EU-27 weiterhin zusammenstehen. Ja, ob das jetzt tatsächlich gelingt, das wird man dann auch in den kommenden Wochen sehen, denke ich.
Lässt sich ganz kurz zusammenfassen, was die EU eigentlich macht, wenn keine Vereinbarung zustande kommt?
Ja, also es sind auf jeden Fall ja schon Notfallpläne auf den Weg gebracht. Das hat man jetzt auch nochmal betont. Im Dezember hat man schon 14 verschiedene Punkte vorgestellt, zum Beispiel zum Thema Finanzen oder zum Beispiel auch zum Flugverkehr. Und an diesen Notfallplänen, da wird man weiter arbeiten, sodass man sie dann eben, falls es kein Brexit mit Abkommen gibt, dass man die dann eben auch tatsächlich aus der Schublade holen will, auch wenn das holen muss, auch wenn das natürlich gar keiner will.
Astrid Korall aus Brüssel, vielen Dank. Die private iranische Fluglinie Mahan Air, die fliegt 4-mal in der Woche aus Teheran nach Deutschland, nach Düsseldorf bzw. nach München. Das darf die Airline künftig aber nicht mehr. Die Bundesregierung hat es untersagt, ab sofort. Der Grund seien außen- und sicherheitspolitische Interessen, heißt es von offizieller Seite. Einzelheiten aus Berlin von Michael Meuer.
Gerüchte gab es schon lange, jetzt ist es offiziell. Die iranische Fluggesellschaft Mahan Air darf in Deutschland nicht mehr landen. Und die Begründung hat es in sich, die Regierungssprecher Steffen Seibert anführt.
Es ist einfach so, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass mittels dieser Fluggesellschaft auch Transporte nach Deutschland durchgeführt werden könnten, die unsere Sicherheitsbelange beeinträchtigen.
Konkrete Verdachtsfälle gibt es nicht, aber klar ist für die Bundesregierung, Mahan Air fliegt im Auftrag der iranischen Revolutionsgarden nach Syrien. Die Fluglinie bringe dabei Ausrüstung und Personen in das Bürgerkriegsland, dessen Machthaber Assad wird vom Iran unterstützt. Die Transporte, der Grund für das Landeverbot, so der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christopher Burger.
Und deshalb liegt es im außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik, keinen Luftverkehr nach Deutschland durch Unternehmen zuzulassen, die das Kriegsgeschehen in Syrien unterstützen und dazu beitragen, Menschen in Kriegsgebieten zu unterdrücken.
Ein Politikwechsel sei das nicht, so Burger. Deutschland halte weiterhin am Atomabkommen mit dem Iran fest, aus dem US-Präsident Trump vor einem Jahr ausgestiegen war, zum Verdruss Deutschlands und weiter Teile der Europäischen Union. Es ist also ein schwieriger Spagat, gleichzeitig ein Landeverbot gegen die iranische Fluglinie auszusprechen. Das sei auch eine Reaktion auf die jüngsten Spionagevorwürfe, so Burger.
Dazu kommt, dass in letzter Zeit gravierende Anhaltspunkte hinzugekommen sind mit Blick auf das Agieren iranischer Geheimdienste in europäischen Staaten.
Auch in Deutschland. Erst in der vergangenen Woche war ein mutmaßlicher Spion des Iran aufgeflogen, der geheime Bundeswehrdokumente ausgespäht haben soll. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, hält das Flugverbot für richtig, mahnte aber auch an.
Unser Sicherheitsinteresse ist, das Atomabkommen mit dem Iran zu bewahren. Und dafür müssen wir alles tun, was notwendig ist. Das heißt aber nicht, dass man die Menschenrechtsverletzungen im Iran, die hoch aggressive Regionalpolitik oder aber auch die Drohung gegen Israel einfach stehen lassen kann. Die gehören geahndet.
Die US-Regierung hat eine weniger differenzierte Haltung zum Iran, entsprechend von dort nun Lob für Deutschland. Mahan Air transportiere Waffen und Kämpfer in den Nahen Osten, erklärte der amerikanische Außenminister. Alle Verbündeten sollten deshalb dem deutschen Beispiel folgen. In den USA steht die Gesellschaft seit 8 Jahren auf einer Sanktionsliste. Washington hatte Verbündete mehrfach dazu gedrängt, der Airline den Flugbetrieb zu untersagen. Bis zum heutigen Landeverbot war die Gesellschaft nach München und Düsseldorf geflogen.
Aus Berlin war das Michael Mayer. Das sogenannte Dublin-Verfahren sieht ja vor, dass Flüchtlinge nur in dem EU-Staat einen Asylantrag stellen können, in dem sie die Europäische Union erreicht haben. Angewandt wird es aber schon lange nicht mehr regelmäßig. Jetzt hat das Bundesinnenministerium jedoch bekannt gegeben, dass Deutschland eine Rekordzahl an Flüchtlingen in andere EU-Staaten zurückgeschickt hat. Aus Berlin, Andrea Müller.
Die Behörden sprechen von Dublin-Fällen. 2018 war jeder dritte Asylantrag in Deutschland einer dieser Dublin-Fälle. Das heißt, zuständig sind andere in der EU, Länder, in denen der Flüchtling zuerst europäischen Boden betreten hat. Die Regeln durchzusetzen war kaum möglich während der Flüchtlingskrise. Jetzt vermeldet Bundesinnenminister Seehofer einen Erfolg. Die Zahl der Abschiebungen in andere europäische Länder ist gestiegen.
Wenn es den Behörden jetzt gelungen ist, die Zahlen noch zu verbessern, dann steigt auch ein Stück Glaubwürdigkeit unserer Migrationspolitik. Humanität für die Schutzbedürftigen, aber Steuerung gegenüber jenen, die nicht schutzbedürftig sind, damit das große Gut des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland erhalten bleibt und von der Bevölkerung auch akzeptiert wird.
Die Dublin-Regeln durchzusetzen funktioniert auch deshalb besser, weil die deutschen Behörden schneller geworden sind. Wenn ein Asylbewerber nicht innerhalb von 6 Monaten zurückgeschickt werden kann, dann muss Deutschland das Verfahren übernehmen. Seit 2015 war diese Frist oft nicht zu halten. Das hat sich geändert, erklärt Seehofers Sprecher Steve Alter.
Wir sehen damit seit dem Jahr 2016 eine gewisse Trendwende, dann ist es dieses Jahr das erste Mal oder 2018 das erste Mal, dass wir mehr Personen in andere Mitgliedstaaten überstellt haben, als wir übernommen haben.
Konkret rund 9.000 Asylbewerber wurden abgeschoben. Ganz oben auf der Liste Flüchtlinge aus dem Irak, aus Afghanistan, der Russischen Föderation und Nigeria. Vor allem Italien, Frankreich, Polen und Schweden haben sie wieder zurückgenommen. Doch erstmals musste auch Griechenland wieder 6 Personen aufnehmen. Ulla Jelpke, Innenexpertin der Linken, kann darin keinen Erfolg erkennen.
Wie wir es drehen und wenden, es ist eben ein unfaires System, dass die Außen-EU-Staaten die meisten Flüchtlinge aufnehmen, häufig ökonomisch die Schwächsten sind innerhalb der EU und dass die reicheren EU-Staaten jetzt so rigoros abschieben.
Das Hin- und Hergeschiebe von Menschen verhindert ihre Integration, sagt Jelpke, und belastet zudem die ohnehin überforderten Erstaufnahmeländer. Die linke Bundestagsabgeordnete fordert deshalb Lösungen, die sich mehr an den Menschen orientieren als am Dublin-Prinzip.
Ab morgen treffen sich die wirtschaftlich und politisch Mächtigen zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Und heute hat die Hilfsorganisation Oxfam eine Studie vorgelegt, die zeigt, dass die Schere zwischen Arm und Reich sich weiterhin öffnet. Dietrich Karl-Meurer fasst die Ergebnisse zusammen.
Es ist schon ein Ritual, kurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos, wenn sich Topmanager, Regierungsvertreter und Wissenschaftler treffen, um über den Zustand der Welt zu diskutieren, dann veröffentlicht die Hilfsorganisation Oxfam einen Bericht, der eins der Hauptprobleme unserer Zeit vor Augen führt.
Extreme Inequality is increasing, it's out of control.
Die starke Ungleichheit wächst, sie ist außer Kontrolle, sagt Winnie Bianima, die geschäftsführende Direktorin von Oxfam International. Mit Ungleichheit meint sie die Kluft zwischen Reich und Arm. Laut dem Oxfam-Bericht wird diese Kluft wieder größer.
The wealth of rich people in the world.
Der Reichtum der Reichen in der Welt nimmt immer mehr zu, auf Kosten der normalen Menschen. 1% besitzt jetzt mehr Vermögen als der Rest der Menschheit. Sie erhöhten ihr Vermögen jeden Tag um 2,5 Milliarden Dollar. In den 10 Jahren seit der Finanzkrise habe sich die Zahl der Milliardäre weltweit nahezu verdoppelt. Gleichzeitig gelänge es immer weniger Menschen auf der Welt, sich aus extremer Armut zu befreien. So beschreibt es mit Blick auf das letzte Jahr Winnie Bianima von Oxfam.
bottom half of humanity.
Das Vermögen der ärmeren Hälfte der Menschheit sank jeden Tag um 500 Millionen Dollar. Ihr Vermögen ging um 11% zurück. In Afrika nehme die Armut sogar wieder zu. Frauen und Mädchen seien besonders betroffen. Viele erhielten keine anständige Ausbildung. Täglich würden weltweit 10.000 Menschen sterben, weil sie nicht genügend Geld für eine Gesundheitsversorgung haben. Der Trend zu mehr Ungleichheit sei auch in Deutschland festzustellen, heißt es von Oxfam. So hätten die deutschen Milliardäre ihr Vermögen im letzten Jahr um 20% gesteigert. Das reichste Prozent der Deutschen verfüge über ebenso viel Vermögen wie die ärmeren 87% der Bevölkerung. Der Bericht von Oxfam stützt sich auf Daten der Bank Credit Suisse und des US-Magazins Forbes, die zum Teil auf Schätzungen beruhen. Daher werden die exakten Zahlen, die die Hilfsorganisation verbreitet, immer wieder kritisiert, obwohl die generellen Aussagen nicht in Frage gestellt werden. Anders der Münchner Ökonom Andreas Peichel vom IFO-Zentrum für Makroökonomik. In einem Zeitungsinterview äußerte er Zweifel an dem Bericht. Die Weltwirtschaft wachse und die Armut auf der Welt sinke deutlich, sagte der Wissenschaftler. Winnie Biernima verteidigte die Studie gegen die Kritik. Es sei eine Frage der Perspektive.
If you are looking at incomes,
Wenn man auf die Einkommen schaut, dann haben sich die Unterschiede zwischen reichen und armen Ländern verändert. Das ist wahr. Aber die Unterschiede zwischen den Einkommen innerhalb der Länder, zwischen den Menschen im selben Land, die haben sich vergrößert. Wenn man sich hier die Vermögen anschaut, dann vergrößert sich die Lücke zwischen arm und reich. Sie geht nicht zurück.
That keeps widening. It is not reducing.
Die Hilfsorganisation Oxfam mahnt Fairness im Steuersystem der Staaten an. Vermögende, Konzerne, Erbschaften und hohe Einkommen müssten stärker belastet werden.
Aus Davos war das Dietrich Karl-Meurer. Zahlen zu Armut und Reichtum sind oft umstritten, denn über die Reichen fehlen oft konkrete Zahlen, weil sie nicht verpflichtet sind, über Einkommen und Gewinne Auskunft zu geben. Und wo Armut beginnt, das bleibt immer auch eine Frage der Definition. Anne Schneider kommentiert.
Und wieder hat die Hilfsorganisation Oxfam genau in dem Moment Alarm geschlagen, in dem sich die globale Elite auf den Weg nach Davos gemacht hat. Ihre vehemente Kritik: im vergangenen Jahr ist das Vermögen der Milliardäre um 12% gestiegen, das der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung dagegen gleich um 11% gesunken. Aber genau wie dieser Bericht gehört es zum Ablauf, dass die vorgelegten Zahlen bezweifelt werden. Zweifel, die nicht ganz unberechtigt sind, denn danach zählt auch ein angehender Akademiker in den USA, der noch Schulden aus dem Studium hat, trotz guter Einkünfte aus seinem ersten Job, zu den Armen. Es gibt also durchaus Grund zur Kritik an einzelnen Aspekten, aber es lohnt sich trotzdem, die Studie bis zum Ende zu lesen. Da wird nämlich einmal mehr darauf aufmerksam gemacht, dass Bildung und der Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung das Herzstück einer gerechten Gesellschaft sind. Dass genau diese aber in vielen Ländern von den finanziellen Möglichkeiten jedes Einzelnen abhängen und Mädchen aus armen Familien hier besonders benachteiligt sind. Die Konsequenz: statt Lehrerin zu werden, müssen sie Wasser holen. Das bringt Mädchen um ihre Lebenschancen, aber das schadet auch der Gesellschaft, in der sie leben. Genauso wie ein schlechter oder gar kein Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung. Denn nachweislich sterben mehr Menschen an vermeidbaren Krankheiten, wenn sie die Behandlung aus eigener Tasche bezahlen müssen, dafür aber nicht die Mittel haben. Genauso offensichtlich ist, dass der Klimawandel wiederum besonders die Armen schädigt, denn sie können genauso wenig Ernteausfälle bei Dürren kompensieren wie höhere Dämme und bessere Häuser gegen Überschwemmungen bauen. Das sind Botschaften, die hier in Davos durchaus gehört werden. Die Organisatoren um den WEF-Gründer Klaus Schwab haben in ihr Programm viele Veranstaltungen aufgenommen, die die Teilnehmer wachrütteln sollen. So können sie selbst erleben, wie ein Flüchtling jeden Tag um seine Existenz kämpfen muss oder sich über ein Projekt in Simbabwe informieren, das Großmütter im Kampf gegen Depressionen schult. Nadelstiche und Positivbeispiele auf dem Weg zu einer besseren Welt. Bleibt nur zu hoffen, dass die anwesende Wirtschafts- und Politikelite diese Initiativen als Aufforderung für das eigene Handeln versteht. Denn egal, ob man die Zahlen der Oxfam-Studie jetzt in Zweifel zieht oder nicht, dass mehr gegen die Ungleichheit getan wird, ist in unser aller Interesse, denn wir vergeuden zu viel, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die Chancen jedes Einzelnen und die unserer Gesellschaft.
Den Oxfam-Bericht zu Armut und Reichtum kommentierte Anne Schneider im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Dezember hatte ein Hacker in großem Stil persönliche Daten von Politikern und Prominenten über Twitter veröffentlicht. In diesem Zusammenhang war auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, in die Kritik geraten. Und heute hat Bundesinnenminister Horst Seehofer der Behörde den Rücken gestärkt. Aus Bonn, Sebastian Tedelbach.
Bei seinem ersten Besuch im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sparte der Bundesinnenminister zunächst nicht mit Lob für die Behörde. Als ein Schüler im Dezember persönliche Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten bei Twitter veröffentlicht hatte, habe die Bonner Behörde erstklassige Arbeit abgeliefert. Doch dann kommt das Aber.
Wie immer muss man, auch wenn man gut ist, nachdenken, gerade nach solchen Vorfällen. Was muss man tun, dass man noch besser wird?
So soll das BSI nach dem Willen des Bundesinnenministers mehr Befugnisse im Kampf gegen Cyberkriminelle bekommen. Seehofer setzt sich dafür ein, dass das BSI Internetplattformen wie Facebook oder Twitter verpflichten kann, Beiträge und Datensätze zu löschen.
Ich möchte nicht, dass das BSI als Bittsteller auftreten muss in so einem Fall gegenüber Facebook und anderen. Und deshalb braucht das BSI prinzipiell die Möglichkeit, sowas anzuordnen. Natürlich unter noch zu definierenden rechtlichen Voraussetzungen.
Seehofer spricht dieses Thema an, nachdem erst gestern Facebooks Co-Chefin Sheryl Sandberg mehr Zusammenarbeit unter anderem mit dem BSI angekündigt hat. Eine freiwillige Zusammenarbeit reicht aber weder dem Innenminister noch BSI-Präsident Arne Schönbohm.
Und glauben Sie uns, wir sitzen nicht nur nett beieinander, sondern es ist genau so, wie der Minister dargestellt hat. Wir wollen Themen fördern und unterstützen, aber natürlich auch bestimmte Themen am Ende einfordern.
Und wir setzen nicht nur auf die Freiwilligkeit. Es ist immer gut, wenn die Zusammenarbeit funktioniert. Die Partnerschaft nenne ich das, aber Partnerschaft darf nie zu einer Kumpanei werden.
Außerdem soll sich die Bonner Behörde mehr um die Internetsicherheit der Bundesbürger kümmern. Geplant ist unter anderem eine Hotline.
Und die jederzeit sachdienlich erreichbar ist. Sachdienlich heißt, den Menschen auch auf verschiedene Fragen die Antworten gibt, die der Mensch erwartet. Also es geht auch um den privaten Verbraucherschutz.
Arne Schönbohm will außerdem den elektronischen Personalausweis bekannter machen. Mit ihm können sich Bürger online zweifelsfrei gegenüber Behörden, aber auch etwa gegenüber ihrer Krankenkasse identifizieren.
Solche relativ einfachen Lösungen, die jeder Bürger individuell hat, wollen wir anderen auch zunehmend immer mehr zur Verfügung stellen, um dort auch das in den vernünftigen Einsatz zu bringen.
Seehofer unterstützt zudem Forderungen seiner Fraktion, wonach Datendiebstahl und Datenhehlerei härter bestraft werden sollen, mit dem Ziel, mögliche Täter abzuschrecken.
Dann hat dies präventive Wirkung. Wir haben das festgestellt beim Einbruchsdiebstahl, wo sowohl die Förderung von Sicherheitsmaßnahmen als auch die Erhöhung der Strafbarkeit doch zu einem deutlichen Rückgang der Einbruchsdelikte geführt hat.
Dennoch schränkt Seehofer ein, einen hundertprozentigen Schutz für Bürger im Internet könne niemand garantieren.
Das kann kein Politiker. Und wenn es einer tun sollte, dann ist er ein Scharlatan.
Sebastian Tedelbach berichtet aus Bonn. Die Europäische Union streitet seit langem über eine Reform des Urheberrechts. Die Gesetze sollen dem digitalen Zeitalter angepasst werden und sie sollen Facebook und Google ebenso betreffen wie etwa Presseverlage. Eine sehr umfassende Änderung mit weitreichenden Folgen also. Jetzt haben Deutschland und viele weitere Länder die Reißleine gezogen. Was dahinter steckt, weiß Samuel Jakisch.
Die Nachricht kommt überraschend. Deutschland und zahlreiche weitere Länder im EU-Ministerrat stoppen die Verhandlungen über eine Reform des europäischen Urheberrechts. Die für heute geplante Sitzung des Rates mit dem Europäischen Parlament und der Kommission wurde abgesagt. Zu unterschiedlich sind die Haltungen unter den Mitgliedstaaten selbst. Die Reform liegt damit zunächst auf Eis und wird wohl frühestens nach der Europawahl im Sommer weiterverhandelt. Das neue Gesetz soll Online-Plattformen haftbar machen, wenn ihre Nutzer gegen Urheberrechte verstoßen. Streit gibt es vor allem darum, wie Facebook, YouTube und auch kleinere Webseiten das Treiben ihrer Nutzer kontrollieren sollen. Technische Hilfsmittel wie sogenannte Upload-Filter lehnen Kritiker ab. Sie fürchten, dass automatische Filter auch legale Inhalte herausfiltern und das Internet insgesamt an Attraktivität verlieren würde. Der deutsche Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD schließt diese Filterpflicht ebenfalls aus. Weiterer Streitpunkt der Reform ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Tritt es in Kraft, müssten Internetdienste wie Google News oder Twitter Abgaben an die Presseverlage zahlen, wenn sie bereits kleine Ausschnitte aus Presseartikeln verbreiten. Zahlen sie nicht, kämen diese Presseangebote dort nicht länger vor. Der Verhandlungsstopp ist ein Zwischenerfolg für Tech-Konzerne wie Google und Facebook sowie zahlreiche Nutzer, die unter dem Motto Save Your Internet mehr als 4,5 Millionen Unterschriften gegen die Reform gesammelt hatten. Antreiber für ein schärferes Urheberrecht sind vor allem Presse- und Musikverlage, Künstlerverbände und Verwertungsgesellschaften. Diese müssen nun warten, bis die EU-Staaten sich auf eine gemeinsame Haltung verständigen.
Im öffentlichen Dienst gibt es wieder Tarifverhandlungen und schon zu Beginn Streit. Für die rund 800.000 Angestellten der Bundesländer treten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund DBB gemeinsam ein. Und sie fordern 6% mehr Gehalt, mindestens jedoch monatlich 200 Euro mehr. Und wie schmeckt das den Bundesländern? Aus Berlin Johannes Frevel.
Die Länder halten von der Tarifforderung nur wenig. Sie bedeutet mit allen Nebeneffekten eine jährliche Mehrbelastung von 10 Milliarden Euro. Das sei zu viel, sagte Länderverhandlungsführer, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, zum Auftakt der Tarifrunde in Berlin.
Es muss unter einen Hut gebracht werden, dass wir mehr Leute einstellen wollen. Auch dieses Geld kann man nur einmal ausgeben. Das Zweite ist, jawohl, es soll mehr für die Beschäftigten geben. Und als Drittes, es muss möglich sein, dem Investitionsbedarf Rechnung zu tragen und dem Schuldendeckungsbedarf.
Kollatz hofft auf eine Tarifrunde ohne Streiks. Verdi-Bundeschef Frank Psirske kann sich das durchaus vorstellen. Allerdings nur dann, wenn die Länder bereit sind, ihre Mitarbeiter an den sprudelnden Steuereinnahmen und Milliardenüberschüssen angemessen zu beteiligen. Zum Verhandlungsauftakt gab sich Psirske angesichts der ablehnenden Haltung der Länder jedoch skeptisch.
Wir haben das gehört, was man eigentlich Jahr für Jahr als Reaktion bekommt, dass es alles nicht bezahlbar ist und dass es finanziell ganz schwierig ist. Nun kontrastiert das allerdings heftig mit den anhaltenden großen Haushaltsüberschüssen, insbesondere der Länder. Wir hatten 12 Milliarden Euro Überschuss in 2017. Das war bereits im ersten Halbjahr 2018 getoppt. Die stehen finanziell stark da auf der Haushaltsseite. Und das verbindet sich ja im Grunde, wenn man auf das wirtschaftliche Umfeld blickt, damit, dass wir einen anhaltenden Aufschwung erleben.
Die Gewerkschaften haben bei ihrer Forderung indes nicht nur die Haushaltsüberschüsse in Milliardenhöhe, sondern auch den Tarifabschluss mit Bund und Kommunen vom Vorjahr im Blick. 7,5% für eine Laufzeit von 30 Monaten, das gilt als bester Abschluss seit vielen Jahren. Beamtenbund-Präsident Ulrich Silberbach verteidigt deshalb die Forderung von 6% plus gegenüber den Ländern.
Die ist gerechtfertigt, weil wir den Anschluss halten müssen an die Entwicklung bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Bund und Kommunen. Wenn der Finanzminister hier in Berlin schon wieder die Messlatte sehr hoch legt, nach dem Motto, wir haben kein Geld zu verteilen, dann will ich ihn nur mal daran erinnern, dass wir 17,1 Milliarden Überschuss haben im Moment auf der Länderebene und dass unsere Gesamtforderung bei 6,4 Milliarden liegt. Da ist also noch eine Menge Luft nach oben und deswegen heute ist Zahltag.
Noch nicht ganz, denn zahlen werden die Länder erst bei einem Tarifabschluss. Die zweite Tarifrunde ist für Anfang, die dritte für Ende Februar vereinbart worden. Auf jeden Fall vor Ostern soll der Tarifabschluss stehen.
Elmar Brok stammt aus der Provinz, aus Verl im Kreis Gütersloh in Ostwestfalen-Lippe. Und er hat Europageschichte mitgeschrieben, denn seit 1980 sitzt der CDU-Mann im Europäischen Parlament und ist damit dessen dienstältestes Mitglied. Für die nächste Legislaturperiode aber wird Elmar Brok nicht mehr kandidieren. Stefan Lauscher mit Einzelheiten.
Fast 40 Jahre war Elmar Brok der Mr. Europa der CDU. Dienstältester EU-Abgeordneter, international vernetzt, Berater von Kanzlerin Merkel in allen Europafragen. Nun soll es gut sein, schreibt er in seiner Erklärung. Seiner Familie habe er in all den Jahren viel zugemutet. Jetzt freue er sich auf einen Neuanfang und neue Herrschaft über seinen Terminkalender. Seinem Lebenstraum Europa, wie er es formuliert, will er aber weiter dienen, weiter und fokussierter für Europa und die CDU kämpfen. Brok, der eigentlich noch einmal für eine Wahlperiode antreten wollte, war Anfang Januar durch eine Abstimmungspanne im Vorstand der NRW-CDU nicht mehr als Kandidat aufgestellt worden. Bei einer Kampfkandidatur auf dem entscheidenden Parteitag am Samstag hätte er aber gute Chancen gehabt. Darauf verzichtet er nun.
Und jetzt kommen wir noch zum Sport, denn heute Abend um 20:30 spielen die deutschen Handballer in der Weltmeisterschaft gegen Kroatien. Und mit einem Sieg könnten sie ins Halbfinale der Heim-WM einziehen. Ein Ausblick von Thomas Kohs.
Nach einem ruhigen und entspannten Vormittag im Teamhotel steigt die Anspannung vor dem Duell gegen die Kroaten, die nach der überraschenden Niederlage gegen Brasilien mächtig unter Druck stehen. Das Team von Christian Prokop kann deshalb schon heute mit einem Erfolg gegen die Handballer vom Balkan das große Ziel Halbfinale vorzeitig klarmachen. Der Bundestrainer, der die Kroatenpleite mit seinem Trainerteam gestern intensiv verfolgt hatte, versucht sich von der wachsenden Euphorie nicht anstecken zu lassen.
Für uns ist es ganz wichtig, dass wir auf uns schauen, was wir als Mannschaft leisten können, was wir bis hierher geleistet haben, wodurch kommt das, was müssen wir dafür umsetzen, dass wir dann auf der Platte Kroatien schlagen, also taktisch und auch vom Einsatz her. Und dann kommt on top unsere Begeisterung von den Fans und diese Einheit muss es geben.
Der Bundestrainer kann alle 16 Handballer in seinem Kader einsetzen, auch den zuletzt angeschlagenen Rückraumspieler Steffen Weinhold. Selbst bei einem Unentschieden gegen die Kroaten kann Deutschland mit einem Erfolg gegen Spanien im letzten Hauptrundenspiel das Halbfinale perfekt machen.
Das war das Echo des Tages an diesem Montag. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.